Das Spannende an an Skandalfilmen ist, dass sie ein Spiegelbild der gesellschaftlichen Diskussion abgeben, also der Themen, die in der Gesellschaft gerade gären, die für Diskussionsstoff sorgen, die für Aufregung sorgen. Und das alles spiegelt sich im Skandalfilm wieder. Und gleichzeitig ist es, wenn man in der Filmgeschichte zurückblickt, auch so, dass Skandalfilme auch das ganze Spektrum des Kinos selbst widerspiegeln, also von Filmen, die auf Skandale ausgelegt sind und die populäres Kino sind, Filme von renommierten Filmemachern, Kunstkino. Und diese ganze Bandbreite spiegelt sich auch im Skandalfilm wieder. Und auch die Entwicklungen der Kinogeschichte spiegeln sich dann darin wieder. Insofern ist der Skandalfilm einerseits eine kulturgeschichtlich spannend und andererseits auch kinogeschichtlich sehr spannend.
Also quasi auch ein Schlüssel zur Erschließung der Kinogeschichte, verstehe ich es richtig?
Ein möglicher Zugang. Wenn man durch diese Perspektive das Kino betrachtet, erfährt man viel über das Kino, was über das reine Phänomen des Skandals hinausgeht. Ja. Viele Kinoströmungen spiegeln sich darin wieder. Wenn man zum Beispiel an die Dogma-Bewegung von Lars von Trier denkt, wenn man dann an die Nouvelle Vague in Frankreich denkt, die Aufklärungsfilme in der Weimarer Republik, all das sind Strömungen, die sich dann auch in ihren Spitzen im Skandalfilm wiedergespiegelt haben. Und viele große Filmemacher wie Ingmar Bergman oder zum Beispiel Achternbusch oder Pasolini. Es gibt ganz viele Filmemacher, die der Kinogeschichte auch ihren Stempel aufgedrückt haben, die auch Skandalfilme geliefert haben. Und insofern ist es einfach ein möglicher Zugang, um auch viel über das Kino zu erfahren.
Woraus würden Sie sagen, entstehen die meisten Skandalfilme? Gibt es da typische Strukturen, die Sie da während Ihrer Studie festgestellt haben?
Also es gibt so ein Bündel von Themen, die immer wiederkehren, die dann für Skandale sorgen. Das ist natürlich zum einen das Offensichtlichste, also die freizügigen Darstellungen, die im Laufe der Kinogeschichte immer wieder für Skandale gesorgt haben. Es sind aber auch die Rollenbilder eher als jetzt die Freizügigkeit, die dann für Skandale sorgen. Also Frauenbilder, Männerbilder, sexuelles Rollenverhalten, also Homosexualität zum Beispiel ist ein wiederkehrendes Thema. Und wenn man dann den Bereich der Sexualität verlässt, ist Blasphemie ein Thema, das immer wiederkehrt, Gewaltdarstellungen. Ja, das sind wiederkehrende Themen, auch politische Skandale gibt es immer wieder. Und was auffällt bei Skandalfilmen ist noch, dass sie meistens nicht nur ein Thema haben oder ein Tabuverstoß, der dann für einen Skandal sorgt, sondern dass sich darin mehrere solche Tabuverstöße bündeln und das Ganze dann dazu führt, dass es eben öffentliche Kampagnen gibt, die in den Kinosaal übergesprungen sind und Farbeier auf Leinwände geflogen sind. Es Demonstrationen gab, es Protestaufrufe gab von Kirchenkanzeln, gepredigt wurde gegen Filme, Boykottaufrufe gab von Politikern und so weiter und so fort. Und daraus entwickelt sich dann der Skandal.
Wenn wir jetzt gerade bei Kirchenkanzeln sind, Sie haben ja auch herausgefunden oder zumindest geschrieben, dass viele Filmskandale, die christlich motiviert sind, wissenschaftlich am weitestgehenden erschlossen sind. Worauf würden Sie das zurückführen?
Dass die christliche Filmkritik sich dieser Film angenommen hat und auch deshalb angenommen hat, weil durch diese Filme auch eine Tür zur Diskussion geöffnet wird. Die Filme thematisieren das Thema Religion, sie thematisieren das Christentum, sie thematisieren die Geschichte Jesu und teilweise auf eine Art, die von vielen als blasphemisch betrachtet wird, aber gleichzeitig stellen sie doch das Thema zur Diskussion und das ist natürlich eine Möglichkeit, dann auch für die Kirchen ihre Standpunkte zu vertreten. Diese Möglichkeit hat die christliche Filmkritik aufgegriffen und hat sich teilweise dann da auch später zumindest auch von dem Standpunkt der offiziellen Kirche ein bisschen wegbewegt. Das war in den 50er Jahren noch anders. Da hat eben gerade der Filmdienst oft diese Blasphemievorwürfe unterstützt und von solchen Filmen dann auch abgeraten und den Vorwurf dann eben auch weitergetragen.
Wollen Sie gerade ein Filmbeispiel nennen für einen solchen Fall aus den 50ern?
Die Sünderin ist sicher das Standardbeispiel für einen Skandalfilm und auch ein Film, der für heftige Reaktionen bei den Kirchen geführt hat. Man erinnert sich an den Film heute häufig durch eine Nacktszene oder eine entblößte Brust von Hildegard Knef, die die Hauptrolle in dem Film spielte. Aber das war auch damals nicht der eigentliche Skandal, sondern es ging auch da eher um das Rollenbild, das die Knef in dem Film vertrat. Sie spielte dann auch eine Prostituierte, die einen Maler liebte, der durch eine Krankheit zu erblinden drohte und er musste operiert werden. Und obwohl sie eigentlich der Prostitution nicht mehr nachging, prostituierte sie sich dann nochmal, um diese Operation zu finanzieren. Am Ende leistet sie Sterbehilfe, als alles nichts mehr hilft für ihren Geliebten. Sie tötet sich dann selbst und das waren in den 50er Jahren große Tabuthemen. Und das hat die Kirche damals derart empört, dass dieser Film dann auch von der freiwilligen Selbstkontrolle der FSK eine Freigabe erhalten hat, dass sie ausgetreten ist aus dem Kontrollgremium. Und erst nachdem es einige Veränderungen dann gab und die Gewichtung der Kirche in der FSK wieder ein bisschen erhöht wurde, dann wieder zurückkehrte. Und damals gab es eben dann diese ganzen Protestaktionen auch mit Predigten von Kanzeln und so weiter und auch eben negative Filmkritiken im Filmdienst.
Worauf würden Sie jetzt zurückführen, dass aus heutiger Sicht aus dem Film Die Sünderin immer eher bekannt ist allgemein, dass es da eine Szene mit einer entblößten Brust gab und weniger die Elemente, die Sie jetzt gerade genannt haben?
Ich denke, das liegt zum einen daran, dass Hildegard Knef diese Ikone geworden ist und dass eigentlich der Film in erster Linie dann mit ihr und ihrem Star-Image verbunden wird und dass sie auch selbst später in Interviews auf diese Szene immer wieder eingegangen ist und auch sie selbst in einem Interview mal gesagt hat, dass sie nicht verstand, wie diese Nacktszene so einen Skandal hervorrufen konnte, obwohl doch in den Jahren davor in Deutschland als im Dritten Reich so viel Ungeheuerlicheres geschehen sei, sodass sich dieser Mythos dann entwickelt hat mit der Zeit. Und es ist natürlich dann auch so ein Foto, ein Szenenbild, das dann immer wiederkehrt, das dann einen leichten Zugang zu diesem Film eröffnet und indem man dann diesen Skandal leicht benennen und bildern kann. Aber es ist eben ein eher oberflächlicher Zugang, der den eigentlichen Abläufen dann nicht gerecht wird.
Da wir vorher noch von der veränderten Lage gesprochen haben, der katholischen und evangelischen Filmkritik, wie hat sich das dann geäußert, beispielsweise vielleicht bei der Rezeption heutiger Filme wie Die Passion Christi oder auch früher von Martin Scorsese, The Last Temptation of Christ, wenn man das dann vergleichen kann?
Es ist so, wenn man jetzt heute im Lexikon des internationalen Films bei einigen dieser Filme nachschlägt, dann ist es oftmals eine differenzierte Kritik, die nicht rein negativ ist. Und wenn man dann in den früheren Jahren die Filmkritik las, dann fiel die negativ auch schon. Allein in dieser Veränderung der Bewertung schlägt sich das natürlich nieder.
Ich muss gerade kurz einwerfen, das Lexikon des internationalen Films wird vom Filmdienst der katholischen Filmkritik-Zeitschrift herausgegeben.
Ganz genau, das sind dann quasi die gesammelten Filmkritiken gekürzt, beziehungsweise Bewertungen gekürzt, die im Filmdienst dann auch erschienen sind. Aber eben, wenn jetzt Die Sünderin in den 50er Jahren eine negative Kritik erhielt, dann ist es in den aktualisierten Ausgaben, hat sich das dann eben zum Beispiel geändert. Also daran sieht man, wenn man das vergleicht, die zeitgenössische Kritik und dann die Kritik einige Jahrzehnte später, dann sieht man schon diesen Wandel. Und jetzt auch im Umgang mit Passion Christi zum Beispiel, da ist es dann auch so, dass dann auch teilweise verschiedene Stimmen sich im Filmdienst niederschlagen. Also dazu gab es positive Kritiken und es gab kritische Besprechungen und auch die Diskussion wurde dann einfach abgebildet. Und es war nicht so, dass man jetzt sagen kann, da wird eine Linie vertreten, eine Kirchenlinie etabliert, sondern eben ein differenzierter Zugang.
Also ich komme jetzt mal zurück auf Ihre Recherche. Man erfährt ja sicher einige interessante Dinge, wenn man über ein so breites und geschichtlich weitführendes Thema wie Filmskandale recherchiert. Gibt es denn Verbote oder Kampagnen, die Sie besonders gewundert haben? Filme, von denen Sie gedacht hätten, der kann doch jetzt eigentlich nicht verboten gewesen sein?
Also es gab immer mal wieder Überraschungen in der Hinsicht, dass ich feststellte, dass nicht das der Skandal war, was als Skandal heute vermittelt wird. Also so ähnlich wie bei der Sünderin, bei der man dann, wenn man sich mit dem Thema schon mal ein bisschen beschäftigt hat, eben denkt, der Skandal ist vielleicht die nackte Brust von Hildegard Knef und dann war es doch was anderes. Also zum Beispiel bei Basic Instinct, da denkt man heute, wenn man hört Basic Instinct und Skandalfilm, dann assoziiert man meistens eigentlich die Sexszenen und dann die Szene vielleicht, in der Sharon Stone die Beine übereinander schlägt und denkt, das war dann damals der Skandal. Das ist teilweise richtig, aber wenn man schaut, wie die Reaktionen in den USA waren, dann war der eigentliche Skandal und der viel größere Skandal etwas anderes und das war dann eigentlich schon während der Dreharbeiten des Filmes, dass homosexuelle Gruppierungen gegen den Film protestiert haben, weil sie die Frauenrollen in dem Film als diskriminierend empfanden, da die Frauen in dem Film als lesbische Männerhasserin dargestellt werden würden. Und das auf der Basis eines Drehbuches, das vorab schon kursierte, wurden dann die Dreharbeiten versucht zu verhindern und es gab massive Störungen und es gab Gespräche zwischen den Filmemachern und Vertretern der Aktivisten und Aktivistinnen. Und eben solche Hintergründe, auf die ich dann während der Recherche gestoßen bin, die man vielleicht so nicht gleich im Kopf hat, wenn man an einen Film denkt, das fand ich eigentlich sehr spannend.
Also ist das Fazit, es ist meistens etwas komplizierter, als es in der historischen Rückschau dargestellt wird. Kann man das so sagen?
Es ist oftmals komplizierter und meistens sind auch mehrere Dinge, die zu einem Skandal führen, die sich da bündeln. Und ja, auf den zweiten Blick ergeben sich dann doch noch zusätzliche Ebenen und die Betrachtungsweise wird komplexer.